die heiligen Weisen fuhren fort zu denken. Natürlich sind wir uns seines verruchten Wesens völlig bewusst. Trotzdem gründen wir Vena. Wenn wir König Vena nicht dazu bringen können, unseren Rat anzunehmen, werden die Bürger ihn verdammen und wir werden uns ihnen anschließen. Wir werden ihn dann durch unsere Kraft zu Asche verbrennen. Erläuterung. Heilige Persönlichkeiten sind an politischen Dingen nicht interessiert, aber trotzdem denken sie immer an das Wohl der Allgemeinheit. Folglich müssen sie manchmal auf die politische Ebene herabkommen und Schritte unternehmen, um die irregeführte Regierung oder einen in die Irre gehenden König zu berichtigen. Im Kali-Yuga aber sind die Heiligen nicht so mächtig, wie sie es früher waren. Vormals waren sie imstande, durch ihre spirituelle Kraft jeden sündhaften Menschen zu Asche zu verbrennen. Heute besitzen Heilige durch den Einfluss des Zeitalters des Kali keine solche Kraft mehr. Ja, die Brahmanas haben nicht einmal mehr die Kraft, Opfer durchzuführen, bei denen Tiere in ein Feuer gesetzt werden, um ein neues Leben zu bekommen. Unter diesen Umständen sollten sich Heilige dem Chant des Mahamantra Hare Krishna zuwenden, statt aktiv im politischen Geschehen teilzunehmen. Durch die Gnade Sri Chaitanyas kann die Allgemeinheit einfach durch das Chanten dieses Hare Krishna Mahamantra alle Vorteile bekommen, ohne sich in Politik verwickeln zu müssen. Namaham Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Simad Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sadidevam Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavani Bhaskatyadi Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadha Shiva Shadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Tat vivad bir asat vrito venus mabhi krito nripa sant vito yadina vacham nagrahishyat yadharmakrit lokadikara sandaktam dahishyama svatejasa. Die heiligen Weisen fuhren fort zu denken, natürlich sind wir uns seines verruchten Wesens völlig bewusst. Trotzdem gründen wir Vena. Wenn wir König Vena nicht dazu bringen können, unseren Rat anzunehmen, werden die Bürger ihn verdammen und wir werden uns ihnen anschließen. Wir werden ihn dann durch unsere Kraft zu Asche verbrennen. In der Erläuterung spricht Srila Prabhupada von der erstaunlichen Kraft der Brahmanas. Selbst ein König in ein loderndes Feuer mit einem lodernden Feuer zu verbrennen, ein durch Mantra erzeugtes Feuer. Die Kraft der Brahmanas wurde durch Studium der vedischen Schriften und durch Entsagung erlangt. In einem vorangegangenen Zeitalter war es den Menschen möglich, durch Entsagung von materiellen Sinnesobjekten eine erstaunliche Geisteskraft zu entwickeln. Wir können auch in diesem Zeitalter noch sehen, wie die Entsagung beispielsweise von Sexualität einem Menschen hilft, eine erstaunliche Kraft in der Geisteskontrolle zu entwickeln, in der Erinnerung und in der Ausübung oder dem Verfolgen eines Zieles. Srila Prabhupada illustrierte das einmal, als er sich in Delhi unwillkürlich umdrehte zu einem seiner Schüler. Prabhupada saß vor einer Menschenmenge von 20.000 Zuhörern, die und er drehte sich um und fragte einen seiner Schüler: Weißt du, warum mich die Leute verehren? Und der Schüler sagte, er gab wohl eine Antwort. Prabhupada sagte aber den Grund: Weil ich das Zölibat einhalte. Durch keine Kraft, durch keine Aktivität wie die Sexualität oder wie das Denken an die Sexualität wird die Kraft eines Menschen so reduziert. Das Beispiel aus dem Srimad Bhagavatam ist das von Schlammwänden oder Wellen eingegrenzte Feld eines Reisbauern. Das Wasser wird sich aufgrund der Umwandlung mit den Schlammwänden in dem Feld halten und dafür sorgen, dass Pflanzen aufwachsen, die Reispflanzen und eine starke Getreideernte machen. Wenn jetzt aber die Schlammwände durchbrechen, verlässt das ganze Wasser das Reisfeld und die Pflanzen verkrüppeln. So ist es auch im menschlichen Leben. Wenn wir unsere Energie nicht richtig einsetzen in Krishnas Dienst, sondern stattdessen über Sinnbefriedigung meditieren, so wird durch diese Gedanken an Sinnbefriedigung unsere Energie uns verlassen. Deswegen bedeutet Zölibat nicht etwa nur das Einhalten einer, sagen wir mal, die sexuelle Enthaltsamkeit mit dem Körper, sondern auch vor allen Dingen auch in einem Ashram, wie wir es hier haben, wo wir nicht so wie die Kamis leben, dass wir den Geist kontrollieren und mit dem Geist nicht an Sinnbefriedigung denken. Die Kumaras sagen zu Prithu Maharaj, dass diese Meditation über Sinnbefriedigung die Energie eines Menschen wirklich wegziehen kann, genauso wie Schilfrohre, die um einen Teich wachsen, den Teich langsam aussaugen. Das Wasser wird sich nicht mehr im Teich wiederfinden, sondern in den Schilfrohren. So, deswegen muss man aufpassen, wo die Gedanken hingehen. Das ist sehr wichtig. Im Brahmachari Ashram oder auch unter den Matajis, die ihr müsst euch bemühen, den Geist eben oder euer Wasser, eure Energie in den Wänden zu behalten, den sicher beschützten Wandwellen des Zölibates. Sehr wichtig, auch für Haushälter. Haushälter sind in der gleichen Situation wie die Brahmacharis oder Brahmacharinis. So wie sie das Gelübde des Zölibats brechen, verlieren sie ihre Kraft für spirituelles Leben, ihre Entschlossenheit, ihre Zurückhaltung, ihre Geduld und all die wichtigen Eigenschaften, die nötig sind. Jetzt kommt der Frühling und fährt mit großer Kraft in unsere reproduktiven Organe ein. Aber wir als Devotees müssen uns darüber bewusst sein, wenn wir nicht wollen, dass unser Bewusstsein verunreinigt wird und bewölkt wird, müssen wir dafür sorgen, dass unsere Gedanken und unsere Taten bei Krishna bleiben. Das ist ein, die Brahmanas nun in vergangenen Zeiten hatten nicht nur das Zölibat eingehalten, sondern sich alle nur erdenklichen Entsagungen aufgenommen und deswegen große Teja entwickelt. Teja Shrestha heißt der Beste der Brahmanas, der in brahminischen Kräften versehen ist. Das ist ein Name, den Vaishnavas tragen. Wir haben sogar hier einen Teja Shrestha, merke ich gerade. Das war jetzt aber nicht beabsichtigt. Aber das ist nice, mal so die Namenserklärung zu hören. Leben. So, diese Brahmanas waren so mächtig, wie wir es hier hören, dass sie einen machtvollen Kshatriya umbringen konnten. Nun, diese Kshatriya-Könige waren nicht einfach ein paar vernachlässigte Schwächlinge, sondern in der Lage, es zum Teil im Kampf mit 1000 Leuten auf einmal aufzunehmen. Es waren nicht irgendwelche feisten Politiker, die aufgrund schlechter Angewohnheiten einfach ein sehr verruchtes Leben führen. Sie waren wirklich sehr diszipliniert und sehr bewandert. Nun, eine wichtige Kraft im Kali-Yuga für einen Brahmana, deswegen haben sich die Brahmanas zu der damaligen Zeit manchmal auch in politische Dinge eingemischt, denn sie wurden auf diese Weise, sie waren die Instandsetzer und Beschützer einer gerechten Monarchie. Also im 17. Jahrhundert gab es in Japan etwas eine pervertierte Reflexion davon. Da gab es Mönchsklöster, die sich darin übten, erstaunliche Fähigkeiten in den Kampfkünsten zu entwickeln. Zum Beispiel haben diese Mönche sich trainiert, indem sie mit der Hand auf Bäume geschlagen haben und mit einem Hieb so einen ganzen Baum abrasiert haben. Sie waren sehr, sehr kraftvoll. Sie haben das gemacht, indem sie die Ki-Energie, das ist eine kosmische Kraft, in einen bestimmten Teil des Körpers gerichtet haben. Konnten deswegen auch außergewöhnlich hoch springen, wenn sie im Kampf waren. Etwas, was wir auch benutzen könnten für den Kirtan. Ich werde mich mal erkundigen, wie das geht. Ja, dass wir wenigstens die Decke erreichen, nicht? Die lenken den Ki-Strom in einen bestimmten Teil ihres Körpers, mit dem sie dann über außergewöhnliche Kräfte verfügten. So, ein Mönch namens, mit M fing er an, das ist ein japanischer Name, der ist jetzt nicht mehr geläufig, hat sich dann für einen bestimmten König oder sagen wir besser Fürsten eingesetzt und hat mit seinen Mönchen, es waren 600 Mönche, für ihn gekämpft. Sie sind also mit bloßen Händen den Samurai-Kriegern gegenübergestellt, also sie hatten wohl Stöcke und haben so ein ganzes Heer besiegt durch ihre außergewöhnlichen Kräfte, die sie durch eben diese Entsagung gewonnen haben. Aber letztendlich sind sie dann doch grausam abgeschlachtet worden von dem Heer des Gegners. So, man kann sich leicht vorstellen, diese Mönche haben einen Fehler gemacht. Sie haben Partei angenommen von einem weltlichen Herrscher und sind deswegen gestraft worden durch das Gesetz des Karmas. Das darf ein Krishna-bewusster Devotee niemals tun, eine politische Seite anzunehmen. Besonders im Kali Yuga nicht, wo er nicht die Kraft verfügt, A, zu sehen, was richtig ist, und B, dafür zu sorgen, dass das Richtige durchgesetzt wird. Wir haben nicht diese Kräfte. Das ist jetzt aber ein ganz wichtiger Punkt auch für uns als Devotees, wenn wir über politische Angelegenheiten diskutieren, sagen wir zum Beispiel den Kampf zwischen Saddam Hussein und dem anderen Egozentriker Bush. Nicht? Es ist wichtig, dass wir uns in der Äußerung oder der Bewertung dieser Vorfälle niemals auf eine Seite schlagen. Die Amerikaner sind nicht besser als die Saddamisten. Und die Saddamisten, also wie heißen die Iraker, sind nicht besser als die Amis. Gerade dieser Krieg zum Beispiel, ich möchte euch nur zeigen, wie verheerend es ist, wenn die Devotees Partei ergreifen. Gerade dieser Krieg, der in der Weltpresse so dargestellt wurde, als wären die Amerikaner die Gerechten und würden vor dem menschenschluckenden Saddam die Welt bewahren, ist ein großer Propagandakrieg gewesen. So, es wird zum Beispiel gesagt, die ferngelenkten Bomben der Amerikaner, die sind praktisch durch die Straßen geflogen und sind in die Treppen hochgegangen und haben angeklopft an den Türen ihrer politischen Gegner, sich kurz vorgestellt und dann explodiert und haben also nur einen chirurgischen Bombenangriff, so sagt die amerikanische Presse, gemacht. Das stimmt aber nicht. Die haben auch Zivilisten noch und noch abgeschlachtet. Und selbst nachdem sich die Iraker ergeben haben, wurde ein Heer von 10.000 Leuten, die auf dem Rückzug waren, die also nach den Gesetzen der UNO nicht anzugreifen waren, einfach von oben niedergebombt. Ich meine, ich will jetzt auch nicht gegen die Amerikaner sagen, aber ihr seht, diese Kamis, diese Materialisten, die sind nicht rechtschaffen und sind nicht ehrlich und sind nicht zu unterstützen, besonders nicht für einen Transzendentalisten. Der Devotee muss sich distanzieren von Bewertungen, wenn es um Politik geht, denn er kann sich auf keine Seite in dieser materiellen Welt stellen. Das ist nicht möglich. Eine wichtige Kraft, die der Devotee in diesem Zeitalter noch haben kann, ist, dass er sich auf das Chanten des Hare Krishna Maha Mantras konzentriert. Das erfordert auch viel Kraft und viel Aufmerksamkeit. Wie jeder ernsthafte Devotee weiß, der morgens anfängt, seine Runden zu chanten. Der Geist muss darauf richtig mit der Kraft gerichtet werden. Eine andere Kraft, die ein Devotee entwickeln muss im Kali Yuga, ist die Kraft der Nachsicht oder der Toleranz. Auch das erfordert eine Kraft, denn nicht agitiert zu werden, trotz agitierender Umstände, bedeutet, dass er reif ist. Wir sind sehr oft sehr leicht zu beunruhigen, aber diese Kraft der Toleranz, erstmal was unangenehme Umstände betrifft, und dann die Kraft der Nachsicht, also eine Toleranz, die sich auf Menschen bezieht in unserem Umkreis, das ist also eine sehr wichtige Eigenschaft, die wir kultivieren müssen. So, unter diesen Umständen sollten sich Heilige dem Chanten des Mahamantra Hare Krishna zuwenden, statt aktiv im politischen Geschehen teilzunehmen. Auch wenn sich das bezieht sich dann auch auf einen Umstand in der Gemeinschaft mit Gottgeweihten. Wenn sich zwei Gottgeweihte anscheinend Meinungsverschiedenheiten haben, sollte der Devotee sich nicht auf eine Seite schlagen und gegen die andere sein. Das ist auch etwas, was nicht nach den Vaishnava-Regeln ist. Also wie wir das tun und Partei ergreifen und unter den Devotees somit eine politische Spannung aufbauen, wird uns unser Krishna-Bewusstsein schon verlassen. Das wird nicht mehr erhalten werden können. So muss also der Devotee sich in diesem Leben, muss seine Kraft kann er auch einsetzen auf das Ausüben der regulierenden Prinzipien. Und eine andere Möglichkeit, seine Kraft einzusetzen, ist in dem Lesen der Heiligen Schriften und dem regelmäßigen Sprechen über Krishna. Aber darüber hinaus haben wir keine Kraft. Uns wird sogar abgeraten, uns Gelübde aufzulegen. Einmal hat mir ein Devotee aus Vrindavan geschrieben: Diesen Kartik habe ich mir folgendes Gelübde abgelegt. Ich werde jeden Tag den ganz Vrindavan umkreisen zu Fuß und dann werde ich jeden Tag in den Heiligen Schriften lesen über ein Krishna-Lila. Und dann sagte er, ich war sehr entschlossen, dann wurde ich krank und habe kein Gelübde mehr angehalten. Kein Kati-Gelübde. Das ist unsere Kraft, Gelübde einzuhalten. Wenn wir ein wenig ins Wanken kommen durch die materielle Energie, sind wir nicht mehr in der Lage, ein Vrata auszuüben. Trotzdem, es gibt halt, das ist eine allgemeine Feststellung. So, ich darf jetzt, was wir im ersten Teil behandelt haben, noch einmal zusammenfassen. Ich habe mich sehr kurz gehalten. Wir sprachen vom Brihat Vrata, dem großen Gelübde des Brahmacharis und der Brahmacharinis als eine Möglichkeit, die Kraft drin zu halten. Und wir sagten, dass das Brahmachari-Gelübde nicht einfach nur ein äußerliches Gelübde ist, wo man nur so äußerlich die Regeln und Regulierungen einhält, sondern auch in Gedanken. Das ist wichtig, damit das unsere Kraft eben drin bleibt. Das bisschen Kraft, zu dem wir fähig sind. Dann hatten wir davon gesprochen, dass wir die regulierenden Prinzipien der Freiheit einhalten, dass wir so die Kraft einsetzen können. Dann haben wir von einer wichtigen brahminischen Kraft gesprochen, nämlich der Kraft der Nachsicht und des Tolerierens. Wir haben dann gesprochen davon, dass es wichtig ist, für uns unsere Aufmerksamkeit ganz auf das Chanten der heiligen Namen zu richten und auf das Hören über Krishna. So können wir unsere Kraft am besten einsetzen und müssen uns dabei natürlich hüten, dass wir politische Seiten annehmen. So, das zu der Erläuterung dieses Textes, ein paar kurze und prägnante Unterweisungen. Ich möchte in der Zeit, wo ich in Heidelberg bin, gerne ein bisschen über Krishna sprechen, das Ziel unserer Bewegung, und euch heute etwas ausgesprochen Nektarhaftes vorlesen, nämlich etwas aus einem Werk von Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, der Mondstrahl schieren Erstaunens heißt dieses Werk. So, wir hören jetzt aus dem Mondstrahl schieren Erstaunens. Solche Bücher können nur Vaishnavas schreiben. Was meinst du, Vajendra Kumar? Das würde keinem Poeten dieser Welt einfallen, ein Buch zu nennen, den Mondstrahl schieren Erstaunens. Oder? Ich glaube nicht. Und die Geschichte heute heißt das Treffen in einer Kiste. Ebenfalls ein sehr erstaunlicher Titel. Eines Tages im Nandagram setzte Sri Yashoda am Morgen einige sehr köstliche Dinge in eine gewaltige Holzkiste. Sie packte die Holzkiste mit verschiedenen Kleidungsstücken und Ornamenten voll. Als Sri Krishna vorbeikam, fragte er sie: Meine liebe Mutter, was machst du zu dieser Zeit am Morgen? Yashoda antwortet: Mein lieber Sohn, ich fülle nur diese Kiste an. Shri Krishna: Was verbergst du denn so sorgfältig in der Kiste, Yashoda? Mein Sohn, warum musst du das wissen? Geh nach draußen zum Spielen mit deinen Jungen. Shri Krishna: Ich will wirklich wissen, was du da machst. Wenn du es mir nicht sagst, werde ich nicht das Zimmer verlassen. Yashoda: Nun, in diese Kiste tue ich Sandelholzstöcke, Pollen aus Juwelen, eine Kampferlotus, Mask, roten Kumkum und Puder, dass man schöne Körperzeichnungen machen kann. Und dann noch verschiedene Kleidungsstücke und außerdem ein wertvolles Tuch, Hüftenornamente, die aus klingelnden Glöckchen bestehen, Ohrringen, Armreifen, ungewöhnlich seltene Lapis-Lazuli-Steine, Emeralde, also Smaragde und Perlen. Shri Krishna: All diese Dinge packst du in diese Kiste? Sind sie für mich oder für meinen Bruder Balaram? Sohn, ich werde es dir schon sagen, hör nur zu. Es gibt eine andere Kiste, die ich bereits für dich gepackt habe. Und sie ist viel größer als diese hier. Sie ist mit sehr wertvollen Juwelen und Kleidungsstücken angefüllt. Eine ähnliche Kiste habe ich auch für den Bruder Balaram gemacht. Shri Krishna will daraufhin wissen, für wen denn diese Kiste sei. Yashoda versucht, die ganze Zeit abzulenken. Und dann sagt sie: Hey Vatsa, hey Brajapuralankara, hey Puta. Genauso wie die Vorhersehung mich dir gegeben hat, als Ergebnis meiner Entsagung, die ich in der Vergangenheit ausgeführt habe, in der gleichen Art und Weise ist uns eine Tochter hier in Gokula geschenkt worden, die wie Medizin ist und mein Leben erhält. Sie ist wie erquickender Kampfer für meine sonst völlig verbrannten Augen. Ihre Ornamente und ihre Kleidungsstücke habe ich in diese Kiste getan. Hey Vatsa, der Schöpfer hat so viele feminine Eigenschaften, wie zum Beispiel Schönheit und gutes Verhalten, Einfachheit und Demut und so weiter, in dieses eine hat er gemacht. Aber es gibt ein Mädchen, das dergestalt ist, dass diese guten Eigenschaften erst dann, wenn sie Zuflucht bei ihr suchen, wirklich groß werden können. Für gewöhnlich ist es so, dass gewöhnliche Mädchen Zuflucht bei solchen femininen Eigenschaften suchen und dass die Mädchen dann, wenn sie diese Eigenschaften entwickelt haben, großartig werden. Doch dieses eine Mädchen ist so wundervoll, dass die weiblichen Eigenschaften erst dann, wenn sie Zuflucht bei ihr suchen, selber glorreich werden. Sie ist sehr erstaunlich. Der Name dieses Mädchens ist Yes, Sridharha. Und für sie habe ich diese Kiste präpariert aus natürlicher Liebe und Zuneigung. So wie Sri Krishna Radhas göttlichen Namen und ihre Eigenschaften hört, aus dem Mund seiner Mutter, überzieht seinen gesamten Körper eine Gänsehaut. Und er wird von ekstatischen Entzücken erfasst. Die Gänsehaut muss er verbergen, indem er sofort ein Tuch über die Gänsehaut zieht. Dann mit ungewöhnlich intensivem Enthusiasmus stellt er Yashoda aufs Neue eine Frage. Hey Janini, wer ist dieses Mädchen? Wessen Tochter ist sie? Und wo lebt sie? Wie kommt es, dass du so viel Liebe und Zuneigung für sie verspürst? Bitte erkläre es mir, Yashoda. Hey, Vatsa! Das ist also die Bratsprache. Da rufen sie sich mit diesen erstaunlichen Namen zu. Hör mir zu. Aus der Juwelenader des Leibes meiner Shakti Kirtida ist ein sündloses Juwel hervorgekommen in Form dieser Tochter. Von dieser Tochter geht eine Aura aus, wie von einem Juwelen. Diese Aura bezaubert Vrishabhanu. Es ist gewöhnlich, dass die Sonne gewöhnliche Juwelen zum Schein bringt. Doch dieser Tochterjuwel von Maharaj Vrishabhanu ist so strahlend, dass ihre Aura selbst die hellste Sommersonne beleuchtet und dafür sorgt, dass sie noch heller scheint. Dieses Mädchen ist die personifizierte Entsagung von König Vrishabhanu und sie lebt an einem Ort, der für sie in Yavat hergestellt worden ist, zusammen mit ihrem Ehemann Abhimanyu. Aber nun, gerade jetzt ist ihr Ehemann hier bei uns in Nandagram eingetroffen. Er spricht draußen mit Goshtaraj, das ist ein Name von Nanda Maharaj, und über Haushaltsangelegenheiten. Wenn Abhimanyu dann in diese innere Kammer kommt, um mich zu sehen, bevor er sich verabschiedet, werde ich ihm in süßen Worten sagen, hey Abhimanyu, bitte nehme diese Kiste mit und trage sie zurück nach Hause und gib sie dann Sri Radha. Während Yashoda somit mit Krishna spricht, kommt eine Dasi namens Lavanga Lalita in das Zimmer. Sie nähert sich Yashoda und sagt, hey Königin der der Weideflächen.
Als Junggeselle weigerte sich, sich zu verstricken und begründete das mit dem Ausspruch, ich liebe sie, Frau Ewigkeit. Ist aber dann an Syphilis einer Geschlechtskrankheit gestorben, hat es also nicht durchgestanden. Die Hauptzeit beim Chanten ist mit dem Wissen. Wenn man schon heiraten muss, dann wissen. Da bringt man mit ihr zusammen ein Kind auf die Welt, Frieden. und der Sohn und die Tochter, und der Sohn ist Loslösung. Das ist, was passiert im Chan, eine Hochzeit mit der jungen Braut des Wissens. Ich finde es nice, so diese Aussprüche, wo diese Hochzeit mit Wissen umgeht. Wir haben eine Band in Polen, die heißt Celibate Lovers. Die Zelibatären, die Paare. Ja. Es ist eine Hochzeit mit Wissen. Eine zelibatäre Hochzeit. Ja, und so weiter und so fort. Nicht? Deswegen hat Prabhupada auf das Chanten ganz besonderes Wert gelegt. Das Chanten, was ohne Vergehen und mit starken Anhaftungen an Krishna stattfindet, hat diese Qualität. Es reinigt den Spiegel von unseren bedenklichen Wünschen. Es tut das Feuer des Leides beseitigen, was aus Unwissenheit kommt. Und zu glücksverheißenden Umständen. Es wird gesagt, genau wie eine Lilie sich öffnet, die vom Mondschein geküsst wird. Ich kann es auch nicht so poetisch ausdrücken, also die geöffnet wird vom Mondschein, so wird bei uns unser gutes Glück geöffnet. Durch das Chan. Nicht total gut, dieses Beispiel im Mondschein, der über die Lilie geht und sie mit ihren Strahlen sanft umhüllt und daraufhin gewinnt die Lilie Vertrauen und öffnet sich im Mondschein. So tut auch in uns das spirituelle Glück sich zart öffnen zunächst einmal. Wir werden echt glücklich. Viele beschreiben das beim Chanten auf Yukti-Bodhis. So, deswegen hat Prabhupada uns das gegeben, das ist ein besonderes Schwergewicht, sein Schwergewicht auf Chanten. Wenn Prabhupada was gefragt wurde, wie Probleme zu lösen sind, sagt er, setzt euch vor die Bildgestalten, nimmt den Bibel und chantet. Ihr braucht nichts zu tun. Ich werde euch ernähren. Keiner wird kommen und sagen, mach die Tempel sauber oder mach dies oder das oder jenes. Ich werde es persönlich tun und schade, das wird alle Probleme lösen. Prabhupada wurde gefragt, was machen wir, wenn die Atombomben fliegen? Prabhupada sagte, wir ziehen uns zurück und schaden. Dann wird Jodtabletten und so. Chanten ist unser Medizin. So, dieses Chanten ist eine Besonderheit unseres Gründeracharyas. Mit dem Grund, den ich eben bezeichnet habe, dem ersten Schlucker des Shingshastak. Ja, Hare Krishna. Ich könnte jetzt noch mühelos ein paar Stunden. Ich habe viel Inspiration und Material, aber ich werde hier mal die Bücher schließen. Ich weiß, vielleicht kommt eine Frage oder bringe ich mich noch wieder. Habt ihr Fragen? Das würde ich dir wirklich empfehlen. Fang du doch an. Bettina, ne? Bianca auch gut. Schalte doch einfach und merkt diesen großen Nektar des spirituellen Lebens in euch strömen. Krishna-Bewusstsein, das kann man nicht letztendlich ganz und gar erklären durch Worte. Man muss es selber erfahren. Ist genauso wie eine Honigglas. Man kann da nicht von außen dran lecken. Man muss es aufschrauben und dann gar nicht schüchtern den Honig rausnehmen. Nicht? So ist es mit dem Krishna-Bewusstsein auch. Es muss erfahren werden. Wie er sagt, es ist so schön. Eine Erfahrung lügt nie. Ich hatte gehört, dass du 10 Stufen des Chans ausgearbeitet hast, aber das wurde mir nicht ganz genau gesagt, wie das.
Ja, abschalten, der Mann, der. Es ist so, das, was ich jetzt sage, lässt sich mit Shastra-Zitaten unterlegen, aber findet in dieser Aufzählung nicht in Shastras statt. Es ist eine allmähliche Stufe für den an mechanisches Denken gewöhnten Westler. Das erste ist, früh ins Bett gehen, damit man ausgeschlafen ist am nächsten Tag. Dann frühes Aufstehen hängt zusammen mit frühen Nächtigen, nicht? Ungestört. Da müssen wir im Wiesbadener Tempel unbedingt ein bisschen mehr sehen, wie es ungestörter geht mit der Rast. Mir ist es aufgefallen gestern, da kam noch so spät die Votis mit großen Erzählungen, Lautstärke haben sie sich übers Leben unterhalten, nicht? Und ich war dann, schwebte 5 Zentimeter über meinem Bett, nicht? Und bin dann so langsam zur Tür gepaddelt in der Luft und bin an die Tür geklopft. Dann war man am Boden, als ich still wurde. So, wir müssen aufpassen, dass genügend Schlaf in unseren Schlafsälen, das müssen Schlafsäle werden und nicht nächtliche Kommunikationstreffs. Nicht? Also dann morgens sich hinsetzen. Dann fängst du an zu chanten, indem du erstmal dich darauf eine Uhr vielleicht dabei hast, dann aufstellst, um zu sehen, dass du in der richtigen Zeit chantest, nicht in 3 Minuten eine Runde gechantet hast. Und so. Der zweite Punkt ist, du sprichst ganz bewusst und deutlich den heiligen Namen, indem du die Ober- und Unterlippe benutzt. Wenn ich das im Ausland predige, dann denken die Zuhörerschaft, das hat sich jetzt Sachinanda Swami ausgedacht, weil er deutsches Blut in seinen Adern trägt. Vielleicht wenn die sprechen ja so deutlich. Achtung! Ja, aber das ist tatsächlich in den Heiligen Schriften wird das erwähnt. Weil er das erwähnt, das Chen bedeutet, dass die Ober-Unterlippe und Zunge aktiv ist. Also richtig, dass der Sound da ist und nicht irgendwie ein zischender Schlangenklang entsteht. A hissing sound, sagt Prabhupada. Schlange habe ich noch poetisch hinzugefügt. Aber das ist dann, das war die zweite, dann aufrecht sitzen. Sit properly. Wisst ihr, wenn ihr aufrecht sitzt, sind die Chakren in Ordnung. Du bist doch so ein Chakrenmann. Nicht, dann ist das so. Das ist sehr gut. Das hilft einem zusätzlich zur Konzentration. Sit properly, sagt Prabhupada. So, dann kommt der nächste Punkt. Das ist, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Das waren die mechanischen Sachen. Jetzt haben wir den Körper irgendwie zum Chanten bereit gemacht. Jetzt kommt aber der Geist. Das erste ist, man sollte aufhören, den Geist zu hören, während man chantet. Prabhupada sagt, es gibt eine einfache Methode, mit dem Geist umzugehen. Ignorieren. Nicht, einfach wenn er da kommt. Wenn es wichtig ist, was zu erarbeiten, das kann man ja sich aufschreiben und für später dann tun. Wenn man richtig den Mahamantra chantet, ist man so, sieht man diesen Film, dann wird irgendwann mal das kommen, dass man Krishnas Form sieht. Mit all den Reichen werde ich mir dann erinnert man sich an die Gunas, an die Eigenschaften und schließlich sieht man das Lila und ein Lila Smaranam blickt an und schaut, man erinnert an das Lila. Dann sollte man als nächstes verbinden, also die Gedanken ignorieren und auch Pläne schmieden. Hier wir haben hier ein Organisationsbüro da oben, nicht, was den ganzen Tag und die Nacht drüber plant. Nicht? In der Nacht zum Beispiel heute hat mein Geist schon geplant, mein Hemd zu waschen. Und wenn du aufstehst, wäschst du gleich dein Hemd von der Zeit, wenn du alles vergisst. So schon im Geist hat er das geplant. Das habe ich die letzten Tage. Ich habe auch die letzten Tage gewaschen, also da kam das so drin. Du sollst jetzt am Schenken denken, mein Lieber. Nicht besonders, wenn du schläfst. So, dann das nächste ist, wenn du das gemacht hast, dann kannst du anfangen, richtig. Wenn du diese Sachen hast, dann wirst du richtig chanten und dann wirst du so einen Gleitflug haben beim Chanten. Up, hop and the bay, so wird Albatros chanten. Und dann kommen schließlich Dinge wie, ja, dass du registrierst, dass der Name nicht verschieden ist von Gott und solchen, von Krishna und so weiter, dann kommt diese Verwirklichung. Ich habe es jetzt nur ausgearbeitet bis zu dieser fünften, der Gleitflug-Chant-Stufe. Nee. Natürlich ist das Chanten, das wird man merken, wenn man richtig chanten will. Das Chanten hängt sehr viel mit dem Leben zusammen. Das Chanten lässt sich nicht isolieren vom Leben. Und wenn ein Devoti das merkt, dann kann er anfangen, ohne Vergehen zu chanten. Du kannst nicht das Chanten, diese 2 Stunden, isolieren vom Rest deines Tages. Wenn du am Rest des Tages zum Beispiel über weltliche Dinge sprichst, wirst du dich nie konzentrieren können. Diese Ablenkung, die wir erfahren, liegt zu einem großen Teil darin, dass unsere Gespräche unkeusch sind. Nicht? Wir gehen mit Maya weg. Oder du wirst nicht richtig chanten können, wenn deine Beziehungen zu Menschen, die verkorkst sind, dich einholen zur Chanzeit. Besonders wenn du schlecht mit Devotees dich stehst und dich da vergeben hast, dann kannst du nicht richtig chanten. Du musst an diesen Dingen arbeiten. Deswegen, richtig zu chanten ist eine Lebensaufgabe. Es bedeutet, sein Leben in Ordnung zu kriegen. Wenn man das merkt, dann fängt Krishna, dann fängt das Chanten erst an. Bevor man das nicht merkt, wird man in seinem Chanten, sagen wir mal, stagnieren. Es geht nicht weiter. Man wird immer mal mit dem Geist dann ablenken. Und da wird sich nichts ändern. Das Leben musst du verändern. Entsprechend die 10 Guidelines, diese 10 Unterweisungen, diese 10 Vergehen. Krishna. Ich merke das zum Beispiel, wenn man den Tag über nur predigt und nur studiert und sich versucht korrekt zu verhalten, dann kann man morgen sehr gut schauen. Aber wenn man cool streitet, vielleicht sogar, also das mache ich jetzt schon seit einigen. Also das tue ich nie. Streiten, so öffentlicher Streit, so ein Wort gibt das andere. Du blaupolierte Pflaume, nicht? Ist denn das ein neues Wort? Das geht.
Um etwas von den beschriebenen Wirkungen des Chants zu verwirklichen, sind also absolut 16 Runden notwendig? Oder
sind es auch schon? Nein, das fängt auch früher an. Sehr oft ist es so, dass Anfänger, die beginnen zu chanten, einen sehr großen Vorschub kriegen von Chaitanya Mahaprabhu. Ich habe gehört, dass selbst einmal in Bolivien ein Hund dazu kam beim Sankirtan und mit chantete, indem er jiffte. Er jiffte so den Mantra. Und er hatte den Körper aufgegeben, nicht als Folge davon, sondern war vor seiner Zeit mit dem Kirtan. Das Chanten ist bei jeder bunten Zahl aktiv. Nur ist es so, dass wenn wir nachher zu einem spirituellen, zu einer spirituellen Disziplin kommen, nicht, ein Zahlen ausüben, dann ist es ganz wichtig, dass wir diese Dinge einhalten, die eine entsprechende Rundenzahl. Bevor wir, das ist der natürliche Entwicklungslauf. Wir müssen unser Gottesdienst in die sichere Schale des Sadhanas hineintun, sonst fließt es überall hin und nichts passiert, wenn wir nicht ein bisschen Disziplin haben. Nach einer gewissen Zeit. Aber Chanten auch, das wird toll. Ich habe gerade was gelesen von Indradumna Maharaj. Da kam so eine, die chanten in Kajeshastan oder wie das heißt, Kasachstan.
Ja.
Kasachstan. Und dann waren so Muslim-Leute da und die spötten und Hare Krishna unmöglich und standen da und so. Nächstes Mal, als er kam, war das gleiche Mädchen, das so gespöttet hatte, schon ein bisschen respektvoller und saß in der Vorlesung. Beim nächsten Mal war sie im Sari und schattete sie. Das Chanten hat einen Anfang. Also wenn man da irgendwie anfängt, tut es etwas Besonderes auslösen. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt 8:45 und wohl ein berechtigtes Interesse an Prasadam. Srila Prabhupada ki jai, Visi Govita ki jai, Govita ki jai, Govita ki jai, Govita ki jai,